Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind zu später Stunde, zu der wir Julia Klöckner begrüßen, die das zweithöchste Amt in diesem Land bekleidet, die amtierende Bundestagspräsidentin. Normalerweise ein Amt, für das es nicht so viel Aufmerksamkeit gibt, das ist jetzt anders. Ihre Unterstützer halten sie für eine Art politischen Popstar. Ihre Kritiker bemängeln ihr Verständnis von Neutralität, nennen sie sogar eine konservative Kulturkämpferin, führen als Belege dafür an, keine Regenbogenfahnen auf dem Reichstag, keine politischen Pullover im Plenarsaal, eine Art Redeverbot für die Kirchen, ein umstrittener Vergleich zwischen dem rechtsgerichteten Nachrichtenportal News und der linksgerichteten Taz. Sie sagt, der Deutsche Bundestag war noch nie so polarisiert wie heute. Sie sagt aber auch, nicht jede Meinung, die ich selbst nicht teile, ist gleich Extremismus. Demokratie ist in einem guten Sinne immer auch Zumutung. Sehr guter Gedanke, finde ich. Herzlich willkommen. Freue mich sehr.
Danke sehr.
Beim Amtsantritt vor 7 Monaten haben Sie gesagt, wir müssen in unserem Land die Stimmung wieder verbessern. Wir dürfen uns nicht permanent schlecht reden. Wir brauchen Optimismus. Wir brauchen Zuversicht. Dieser Ruck, dieser Optimismusruck muss wieder durch das Land gehen. Das war im März. Wenn Sie heute auf das Land schauen, was würden Sie sagen? Ist der Hauptfeind tatsächlich nur die schlechte Laune?
Ja, wir müssen erst mal definieren, welcher Feind, was verstehen wir unter Feind?
Ja, so hat es, glaube ich, Carsten Lindemann ausgedrückt und auch der Kanzler selbst sagte, der Hauptgegner ist die schlechte Laune.
Naja, deshalb sage ich ja, wir müssen erst mal definieren, in welchem Rahmen Russland, das die Ukraine angreift und auch nicht vor NATO-Gebiet Halt macht, wenn wir uns anschauen, was in den Luftbewegungen gerade los ist. Das ist ein Feind. Wenn wir jetzt auf uns selbst schauen, müssen wir schon schauen und deutlich machen, dass Demokratie nicht etwas ist, was einfach nur vererbt wird. Demokratie ist auch nicht etwas, was einfach andere für uns erledigen, sondern wir müssen Demokratie immer wieder auch mit neuem Verständnis und mit eigener Überzeugung auch beleben. Und da ist jeder gefragt.
Ich verfolge sehr genau, was Sie tun und abgesehen sehr ausführliche Reisetätigkeit in den letzten Wochen und Monaten. Sie waren in Kanada, glaube ich, unterwegs. Sie treffen ständig auch Ihre Kollegen, Parlamentspräsidenten in aller Herren Länder, insbesondere in Europa. Was sagen die Ihnen? Also wenn Sie zum Beispiel Frankreich sich anschauen, andere Länder sich anschauen, wie sehr sind wir wirklich unter Druck?
In Europa sind wir unter Druck, was unsere Wettbewerbsfähigkeit angeht, also was auch Wohlstand anbelangt, was auch das Versprechen von demokratischen Systemen anbelangt, dass es den Menschen in der Demokratie besser geht. Da sind wir unter Druck in Europa, aber auch weltweit. Sie haben gerade das Thema Kanada angesprochen. Da hatten wir das G7-Treffen der G7-Mitglieder, das heißt der Parlamentspräsidenten dieser Länder. Wir hatten 3 Hauptthemen, die uns alle vereinen. Das ist das eine Thema. Das erste Thema ist die Polarisierung und die Blockbildung in den Parlamenten, also dass wir Debatte drohen zu verlieren, die Debattefähigkeit, sondern dass statt Debatte Demontage immer mehr Raum nimmt in dem politischen Diskurs. Der zweite Punkt ist das Thema Desinformation, Deepfakes auch über das Internet. Und der dritte Punkt ist, und das eint auch unsere Länder, Bedrohung von Politikern auf verschiedenen Ebenen, sei es Lokalpolitiker oder auch andere.
Haben Sie auch?
Ja, das gehört sicherlich zur Jobbeschreibung mittlerweile dazu, ja.
Echte Bedrohungen?
Ja.
Also auch Morddrohungen, das ganze Spektrum?
Sowas gibt es und deshalb passen auch Menschen auf mich auf.
War das früher anders?
Frage ist, was früher ist. Also als ich Agrarministerin war, hatte ich natürlich auch Personenschutz. Gab auch Drohungen natürlich. Man muss natürlich immer schauen, was im Internet geschrieben wird. Also das ist ja auch eine Blase, die sich hochschaukelt. Ich mache das ab und zu auf längeren Autofahrten. Dann rufe ich Leute auch an. Manchmal findet man ja auch die Nummer raus.
Sie rufen Leute an, die...
Ich rufe Leute an, die, wenn ich richtig gut drauf bin und ein bisschen Zeit habe und so in Stimmung bin, schreiben auch Leute E-Mails. Das ist, und dann finden sie auch, manchmal füllen sie sogar noch aus ihre Telefonnummer. Und dann rufe ich die Leute an und dann ist es häufig zwischen analog und digital. Das sind 2 Welten in deren Sicht. Aber das Problem ist, dass die analoge und die digitale Welt ineinander übergehen, gerade für junge Menschen. Und das ist dann schon ganz interessant, wenn man dann sagt, wollen Sie auch, dass Ihre Kinder solche Worte gebrauchen?
Das heißt, die beschimpfen Sie und geben den Klarnamen und im Zweifel auch die Telefonnummer an?
Ja.
Und die rufen Sie dann an?
Wenn ich gut drauf bin, mache ich das, ja. Und das führt schon zu einer Überraschung. Meist wird das Telefon dann laut gestellt und dann kommt man zum Gespräch und sagt, und ich merke, dass wir wirklich in dieser Welt des direkten Aufeinandertreffens einen anderen Umgang haben, als wenn sie sich nicht in die Augen schauen. Und dann sehen wir es natürlich gerade in den digitalen Medien, ich nenne sie nicht soziale Medien, da merken Sie natürlich, wenn es dann gewisse Blasen gibt, dann gehören Sie nur noch zu einer Gruppe, der Algorithmus bringt das auch hervor und dann ist auch differenziertes Argumentieren kaum noch möglich. Und das überträgt sich leider aufs Analoge und umgekehrt bedient das Analoge auch das Parlament wiederum. Die Internetblasen.
Genau. Ich fand einen Gedanken, den Sie vor einiger Zeit in einem Interview geäußert haben, irgendwie spektakulär. Ich habe darüber noch nie nachgedacht und dachte, vielleicht hat sie einen Punkt. Sie sagten, im Bundestag stellen Sie zunehmend fest, dass geschrien wird, dass es lauter ist, dass man hart verkürzt, dass man übel provoziert, aber nicht, um irgendein Argument zu machen, sondern weil man im Grunde ein TikTok oder was auch immer Video erstellen will, um das dann später irgendwo zu teilen und nach dem Motto, guck mal, so habe ich es denen heute wieder gegeben. Und Sie sagen, hinter den Kulissen, wenn Sie dann mit den Leuten anders ins Gespräch kommen, geht es völlig gesittet zu. Kann man mit denen ganz normal sprechen. Aber vorne, wo die Kameras sind, geht's als Inszenierung richtig zur Sache. Ist das so?
Mitunter. Das gilt nie für alle. Ich erlebe erstmal, dass in der großen Mehrheit, dass unsere Parlamentarier jeden Tag aufs Neue sehr, sehr engagiert sind. Aber wir sehen es, wenn das Debatten sind, die in der Kernzeit stattfinden, das heißt morgens um 9 Uhr. Mhm. Da werden die Debatten anders geführt als jetzt spät in der Nacht, wo es um sehr sachliche und nicht allgemeinpolitische Themen geht. Und da merken wir schon, dass so die ersten 4 Sekunden deshalb entscheidend sind, weil dann entschieden wird, ob bei TikTok weggewischt wird oder ob man bleibt. Und ich sage und betone auch immer als Parlamentspräsidentin, wir führen die Debatten hier für dieses Parlament. Wir führen sie miteinander und wir sind nicht nur eine Kulisse für ein Klientel, das mir irgendwo folgt und das nur noch reagiert, wenn es lauter und schriller wird.
Nur noch 42% der Deutschen sind mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland funktioniert, einverstanden. 56% nicht mehr. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt sogar noch härtere Zahlen, dass nur 22% dem Deutschen Bundestag als Institution vertrauen. Mhm. Und das ist die Herausforderung, dass wir gut durch diese Legislaturperiode kommen in einem Bundestag, der noch nie so polarisiert war. 10% der Plätze sind bei den Linken. 25% bei den Rechten, ganz Rechten. Und da sehen wir, dass wenn dann die Mitte sich auch noch gegenseitig bezichtigt, irgendwie demokratieschädigend zu sein, dann wird's schwierig. Und wie erkläre ich mir das, dass so wenige, es ist ein Paradoxon, muss man sagen. Auf der einen Seite hatten wir eine ganz hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl, über 82%. Das war die höchste Wahlbeteiligung seit der Wiedervereinigung. Also, dass man grundsätzlich an das System glaubt, ja, aber bei der Umsetzung, da gibt es viel Frust. Warum? Wahrscheinlich, weil Demokratie auch ein Prozess ist in der Umsetzung, auch mit bürokratischen Regelungen, was Bürger auch zum Teil zermürben
lässt. Aber warum ist die Demokratie so in der Krise? Wolfgang Schäuble, Ihr Vorgänger, hat vor 3 Jahren hier auf diesem Stuhl sitzend gesagt, die vielleicht größte Krise, die wir derzeit erleben, ist die Krise der Demokratie. Warum sind wir, ich frage mich das immer wieder, warum sind wir so in die Krise geraten? Weil auch Politiker am Werk sind, die selber zuspitzen, die sich gegenseitig nicht das Schwarze unterm Nagel gönnen, die Debatte so führen, dass man sagt, okay, so brauchen wir nie wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
Weil es auch Journalisten gibt, die gerne zuspitzen, weil sie vorher über die Agenturen auch tickern wollen. Ich glaube, es ist ein Gemisch von allem. Es kommen die digitalen Medien dazu. Auf der anderen Seite Journalisten, die ihr Geld verdienen müssen in einer Aufmerksamkeitsökonomie und Politiker ganz genauso. Und ist ja nicht so, dass das Ganze irgendwie ein Kloster war im deutschen Parlament, wenn man an Wehner und Strauß denkt. Da waren auch Äußerungen, da würde man heute auch schwer die Luft anhalten. Aber es war so, dass sich es nicht in Sekundenschnelle verbreitet hat oder auch Gedanken, die man in der Diskussion mal andeutet, die sind heute sofort draußen und es gibt Zitate zu Zitaten, die noch gar nicht getätigt worden sind. Also ich sag mal, es ist zum einen die Beschleunigung, aber ich würde noch zu einem anderen Punkt kommen. Dieses Aufstiegsversprechen, dieser Wunsch, dass es mir, wenn ich mich anstrenge und meinen Kindern mal besser geht, Und das in einer Demokratie, dass ich sage, ja, es ist gut, dass Eigentum möglich ist, mhm. Eigentum verpflichtet auch, dass ich die Freiheit schätze und wertschätze, dass ich die Selbstbestimmung als etwas schätze, deren Abwesenheit was ganz Schreckliches ist für einen Menschen, der selber denken kann. Diese Einordnung, die ist sicherlich schwieriger geworden einzulösen und der Wunsch nach autoritären Ansagen nach einem starken Mann oder einer starken Frau scheinen, so wie wir es auch im Internet sehen, die meisten Likes zu bekommen.
Sie sind jemand, der da klare Grenzen zieht. Wenn man sich das mal anschaut, was im Bundestag gerade passiert. Wir haben ein Beispiel, Stefan Brandner von der AfD. Ja. Sie in der Auseinandersetzung mit Herrn Brandner, da ging es um einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 3, Absatz 3, Satz 1, Einfügung des Merkmals sexuelle Identität, ja. eingebracht, wenig überraschend, von Bündnis 90 Die Grünen. Und wir hören einmal, wie sich Stefan Brandner, AfD, dazu eingelassen hat und ihre Reaktion darauf.
Es ist ja nicht so in Deutschland, dass nur Zoophile, es gibt Zoophile, das sind also, Zoo kommt von Tierpark, das sind also Menschen, die sich auf besondere Art und Weise Tieren hingezogen fühlen. Es ist auch nicht nur so, dass BDSM-Anhänger oder Skoliosexuelle ihre Vorlieben gern, das gibt es alles tatsächlich, Frau Roth. Sie glauben gar nicht, an was ich denke, wenn ich Sie sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das gibt es alles
also,
wirklich.
Das geht jetzt hier zu weit.
Das gibt es wirklich.
Nein, Herr Brandner, jetzt bin ich hier gerade.
Ja, ich werde doch hier gerade gestört.
Herr Brandner, ich habe hier das Wort, weil ich die Sitzung leite. Hier schreite ich gerade ein. Sie schauen auf Abgeordnete und vergleichen sie mit
irgendeinem.
Nein, nochmal, ich bin gerade dran. Und vergleichen Sie mit Vorlieben. Wenn Sie jetzt hier so weitermachen, dann schneide ich Ihnen das Wort hier ab.
Ist es das, was Sie meinten? Kurze, steile These lässt sich wunderbar hinterher politisch vermarkten, die Reaktion darauf, das ganze Ding. Das heißt, es geht gar nicht darum, ob du in dem Moment im Parlament dann zur Ordnung gerufen wirst, weil auf TikTok hast du den Kampf längst gewonnen.
Ja, so einen rauszuhauen, das geht dann schnell. Endlich sagt's mal einer im Internet wird auch viel nachgesehen, was man im direkten Austausch, wo man sagen würde, das ist eine Grenze, die überschritten ist. Also ich bin jetzt keine Schiedsrichterin der Meinungen, sondern der parlamentarischen Ordnung. Und es ist nicht so, dass jeder alles tun darf. Es gibt gewisse Grenzen. Und wenn jemand persönlich herabgewürdigt wird und wenn der Ton im Parlament so ist, dass er dazu geeignet ist, überzuspringen in gesellschaftliche Debatten und dann noch ins Internet, dann müssen wir eingreifen. Wir sind das sogenannte Hohe Haus. Wir werden bezahlt für unseren Job.
Neutralitätsgebot.
Das hat jetzt mit Neutralität erstmal nichts zu tun.
Aber
also
auch
Neutralität.
Mit dem Rollenverständnis,
naja, Neutralität wäre es dann und muss es auch sein, indem für jeden der gleiche Maßstab gilt. Aber hier gehe ich inhaltlich rein, weil Personen persönlich herabgewürdigt werden in diesem Parlament.
Ganz grundsätzlich in dem Zusammenhang. Die AfD hat keinen Bundestagsvizepräsidenten. Finden Sie das gut?
Das ist keine Frage des Geschmacks, das ist eine Frage des Prozesses einer Wahl. Die AfD hat wie jede andere Fraktion das Recht, einen Kandidaten zum Vizepräsidentenposten zur Wahl zu stellen. Und dann findet eine freie, geheime Wahl der Abgeordneten statt. Und eine Wahl ist es dann, wenn nicht vorher festgelegt wird, was dabei rauskommt. Aber am Ende liegt die Wahrheit in der Wahlurne. Und dann können wir uns darüber unterhalten, wie es dann ausgegangen ist, welche Folgen so etwas
hat. Haben Sie keine Angst, dass Ihre Partei die CDU zerreißt? Dass man irgendwann sagt, okay, pass auf, bevor wir gar nicht mehr dabei sind und bevor wir den Wählerwillen einfach ignorieren, lass uns doch lieber schwarz-blau machen, bevor wir blau-schwarz machen müssen.
Nein, also ich spekuliere jetzt auch nicht über mögliche Wahlergebnisse und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber in der Politik.
Alice Weidel, eine zentrale Protagonistin, die Sie dann auch vor sich haben in Ihrer Funktion. Wir schauen einmal kurz rein. Schlagabtausch zwischen Ihnen und Alice Weidel. Der ging so.
Die linksterroristische Antifa stellt die militanten Fußtruppen, wenn Schädel und Gelenke, Familien und Leben zertrümmert werden, macht Frau Göring-Eckardt den Tätern ihre Aufwartung.
Frau Abgeordnete Dr. Weidel, ich zitiere, Sie haben gesagt, wenn Schädel und Gelenke, Familien und Leben zertrümmert werden, macht Frau Göring-Eckardt den Tätern ihre Aufwartung. Sie unterstellen einer Kollegin, dass sie gewaltverherrlichend sei und das rüge ich hier.
Was glauben Sie, warum sie das macht? Es war ja aufgeschrieben. sehr genau formuliert, sehr präzise formuliert, genau so gewollt. Warum macht sie das?
Weil die Reaktion kalkuliert ist mit Blick auf diejenigen, die dazu applaudieren.
Und auch in Ihre Richtung? Nach dem Motto, dann muss jemand wie Sie dann einschreiten?
Das ist mir relativ gleich. Ich mache es nicht von der Intention abhängig, ob Sie mit mir jetzt in einen
Kampf geht. Aber Sie springen dann sozusagen, wenn wir das mediale Ding doch mal vor Augen haben. Sie sagt das, sie haut einen raus, wie Sie es formuliert haben. Und dann kommt unmittelbar die Reaktion.
Ja, sie ist notwendig.
Lässt sich medial super verkürzt, perfekt verwerten. Nein, aber gut,
wenn ich in diese Diskussion reingehen würde, würden andere bestimmen, was die Regel je nach Geschmack dann ist. Wir haben klare Regeln.
Sie können gar nicht anders, das verstehe ich schon.
Ich will auch nicht anders. Es hat nichts mit Können zu tun. Mhm. Ich will auch nicht anders, weil ich sehr klar Wert darauf lege, dass wir ein Parlament sind, in dem sehr heftig gestritten werden kann. Es geht ja nicht darum, also die größte Stärke unseres Parlaments war ja nie die Einigkeit, sondern der gesittete Streit nach Regeln. Und das, was die Abgeordnete dort gesagt hat, hat die Regeln verletzt, dass man eben jemanden nicht persönlich herabwürdigt. Man kann mit Argumenten arbeiten. Und wenn man selber nicht mal an die Kraft des eigenen Argumentes glaubt, dann wird man entweder laut, wird unverschämt oder macht irgendwelche aktivistischen Aktionen, was es ja auch gibt in diesem Parlament.
Sollten wir gleich drüber sprechen, aber interessanter Satz von Ihnen. Man hat manchmal den Eindruck, dass es nur noch zwei Meinungen gibt, die eigene und eine falsche, die dann nicht selten auch noch als demokratiegefährdend bezeichnet wird. Für Denkfaule sind Gesinnung und Emotion bequem, weil man nichts mehr hinterfragen muss. Für die demokratische Kultur ist es eine absolute Katastrophe.
So. Wenn ich wirklich eine politische Auseinandersetzung habe, einen Diskurs, und das soll ja das Parlament sein. Denn was ist denn die Plenardebatte? Sie ist letztlich der Schlusspunkt von Beratungen, die in Ausschüssen, von Ringen von Argumenten, von Anhörungen. Das soll der Öffentlichkeit zeigen, Pro und Contra, Mehrheitsentscheidung. Wenn das Argument gehört wird und auch zugelassen wird, dann ist das die beste Grundlage für Demokratie. Und die Meinungen können so vielfältig sein, solange sie im Rahmen der Verfassung sind, eben nicht volksverhetzend etc. Aber das Problem ist, in den Debatten und zum Teil auch in medialen Debatten und Berichterstattung, dass es gar nicht mehr so sehr um die Redlichkeit und die Überzeugung eines Argumentes geht. Der andere kann auch mal recht haben oder ein Argument haben, was ich interessant finde, auch intellektuell, aber es überzeugt mich nicht. Aber mittlerweile sind wir so weit, dass es nur noch darum geht, bist du dafür oder dagegen. Hast du nicht meine Meinung?
Gesinnung.
Ja, genau.
Haltung, Abfragen.
Ja, Haltung klingt immer prima, aber Haltung ist manchmal auch etwas für mangelnde Unterfütterung. Also ich kann schnell eine Haltung, ein Gefühl haben und muss es nicht unterfüttern. Aber die Redlichkeit eines Diskurses, das heißt auch, dass ich dem anderen zuhöre und ihn nicht sofort moralisch diskreditiere. Also Meinungsverschiedenheiten tendieren dazu, zu moralischen Gräben zu werden. Und da wird nicht mehr die Sichtweise des anderen hinterfragt, sondern er wird einfach verurteilt. Und das führt dazu, dass Ränder immer extremer werden und dass man gar nicht mehr zuhört. Und im besten Fall erwartet der andere von mir nicht ein Argument, sondern nur noch ein Bekenntnis. Und dann wird es sehr schwierig, überhaupt einen Kompromiss zu finden.
Wie nehmen Sie im Parlament gerade die Rolle der Linkspartei wahr?
Der Linksfraktion sehr unterschiedlich. Also erstmal will ich hier heute Abend, ich bin ja in der Rolle der Parlamentspräsidentin, ich vertrete den gesamten Bundestag, also alle Abgeordneten. Und insofern will ich heute auch keine Haltungsnoten nach außen verteilen. Aber die Linkspartei hat natürlich ein ganz klares Klientel. Und natürlich ist es auch für die Linkspartei wie umgekehrt für die AfD hilfreich, ein Gegenüber zu haben, was die eigenen Reihen schließt und die eigene Klientel zusammenbringt und aufjubeln lässt, wenn man sich gegenseitig mit Lautstärke auch diskreditiert.
Das hier. Der politische Pullover sozusagen. Da steht einfach nur das Wort Palestine drauf.
Und das müssen Sie in einer gesamten Reihe natürlich auch sehen.
Wogegen
die Linksfraktion hat auch die Palestine-Fahne hochgehalten, was auch nicht erlaubt ist im Parlament.
Aber Sie ja nicht.
Die Kollegin hat extra hinten natürlich noch mit einem Gummi das Shirt zusammengezogen, dass man Palestine auch lesen kann. Wir sind zum Glück in einem Land, wo das freie Wort nicht verfolgt wird. Wo wir sind ein Parlament der Worte und nicht der politischen Symbole und Demonstrationen. Und insofern, wenn bei dem einen Palestine draufsteht, beim nächsten steht Hamas drauf,
beim nächsten steht Israel wieder drauf. Beim nächsten steht Israel
auch das
drauf.
Hätten
den
wir
nicht raus.
Nicht rausschmeißen, ich habe sie nicht rausgeschmissen.
Nein, wir müssen schon noch
präzise bleiben, weil das sind ja Dinge, die dann plötzlich Kulturkampf sind. Also müssen wir schon präzise bleiben. Denn ich habe ihr sehr klar gesagt, es gibt eine Regel in diesem Deutschen Bundestag, die nicht Klöckner gemacht ist. Keine Lex Klöckner, sondern die gibt es schon ein bisschen länger. Übrigens auch bei den Aushängen in den Fenstern der Bundestagsbüros seit 2018 ist ganz klar geregelt, egal was drauf ist, es wird nichts in die Fenster gehängt. Und genauso, es gibt keine politischen Botschaften.
Wollen wir einmal kurz reinhören in die Situation? Das ist interessant, weil ich habe danach noch mal eine Frage an Sie. Erstmal anhören, bitte.
Wir haben uns vereinbart, und das sind die klaren Regeln des Hauses, dass weder Aufkleber noch sonstige Bekenntnisse auf T-Shirts eine Rolle spielen. Sie lehnen das anscheinend ab. Dann würde ich Sie bitten, die Sitzung zu verlassen, bitte. So, die Debatten werden entweder hier von hier vorne geführt oder Sie dürfen gerne alle draußen sich unterhalten.
Frau Klöckner, Sie haben sich jetzt gerade sozusagen gestört an dem Wort rausschmeißen. Was war das denn sonst?
Na, das ist zum Beispiel bei
Sie
ihr.
Rauszugehen.
Ja, rauszugehen. Ja. Oder Sie haben vorher das andere weggelassen. Es gab ja vorher noch ein paar Ansprachen dazu. Mit der
naja,
Bitte,
das dass, ja. Naja, aber am Ende haben Sie sie aufgefordert zu gehen.
Nein.
Jetzt vorher, gar nicht recht haben, aber
nein, nein, aber
hat
es
ja
gibt vorher
gesehen.
Schon noch was. Es wird jemand zur Wahl gestellt.
Ja, aber nochmal, da steht
nein,
jetzt
es wird jemand zur Wahl gestellt, ja. Ob er bleibt und ein anderes Shirt anzieht oder bitte den Saal verlässt. Und das ist etwas... wissen Sie, wir haben eben von den 22%, oder ich habe sie erwähnt, die nur noch dem Deutschen Bundestag vertrauen. Mhm. Und wenn ich sage, Palästina gefällt mir, aber was anderes gefällt mir auf dem anderen Staat nicht, dann wird mir zu Recht
Israel.
Willkür, wird, würde mir zu Recht Willkür vorgeworfen werden.
Sie hätten eine Parlamentarierin mit einem Pullover,
auch
auf
gebeten,
dem Israel draufsteht,
auch gebeten, ja.
Das Plenum zu verlassen.
Ja, natürlich. Wir sind der Deutsche Bundestag. Und wer ein Statement abgeben will, der macht es, wenn er Redezeit hat. Und es gibt klare Redezeiten je nach Fraktionsgröße. Aber wir sind kein Parlament der Symbole. Deshalb dürfen auch keine Plakate, deshalb dürfen keine Aufkleber, deshalb dürfen keine Fahnen gezeigt werden. Wir können das gerne alles ändern. Aber das sind selbstgemachte Regeln. Und als Parlamentspräsidentin muss ich auf diese Regeln achten, damit eben es nicht nachher nach Geschmack geht. Und ich möchte eins noch erwähnen. Ich habe noch nie in meinen über 20 Jahren Berufspolitikertum so viele Zuschriften unterschiedlicher Art der Bevölkerung bekommen, die genau das sich wünschen. Die sagen, wir hätten gerne Ordnung in diesem Parlament. Ihr seid das Aushängeschild, wir bezahlen euch. Und deshalb sage ich sehr klar, entweder hat man Regeln und befolgt sie oder man ändert die Regeln.
Okay, wir kommen da an was ganz Grundsätzliches. Andere Geschichte, aber also die Analogie wird sehr schnell klar. Beamte der Bundestagsverwaltung wollen als Beamte der Bundestagsverwaltung zum CSD. Sie untersagen denen das. Warum?
Also Sie dürfen auch, Sie müssen ja nicht Ihr Amt ablegen als Beamter. Man ist auch in der Freizeit Beamter, keine Frage. Die Frage ist nur etwas anderes. Wenn Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung für den Deutschen Bundestag im Namen des gesamten Bundestages am CSD teilnehmen wollen. Einige hatten auch noch angefragt, dass sie dafür noch einen Tag frei bekommen. Dann geht das nicht. Weil es könnte ja genauso gut sein, dass wir auf der anderen Seite, also privat darf da jeder teilnehmen. Jeder darf da teilnehmen. Aber wenn Sie im Namen des Deutschen Bundestags gehen, das kann man ja gerne machen, indem wir vorher uns einen Beschluss des Deutschen Bundestages holen. Zum Beispiel gibt es einen Beschluss des Ältestenrates, dass der Deutsche Bundestag beim Tag der Deutschen Einheit sich präsentiert. Auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir einen Plenarsaal aufbauen in einer kleinen Formation, dass wir für die Demokratie werben. Diesen Beschluss gibt es dann des Deutschen Bundestages.
Das heißt, Neutralität ist Ihnen wichtig?
Neutralität ist ein Instrument, aber ich bin kein politisches Neutrum. Es geht um die Maßstäbe, die für alle gelten müssen, damit Vertrauen in eine Institution auch möglich ist. Und es ist auch so, dass verschiedene Personen, egal was sie gemacht haben, vor dem Gesetz auch gleich sind. Dass sie auch das Recht haben, so behandelt zu werden, unabhängig von Person und Ansehen und Herkunft.
Sie haben gerade was Interessantes gesagt. Sie sagte, Beamte bleiben immer Beamte. Und das sind Sie auch in Ihrer Freizeit. Sie sagen ja nicht,
ich bin kein Beamter, wenn Sie gefragt werden, wo Sie arbeiten.
Nein, aber Sie sagten, das kann man gar nicht so einfach ablegen, wie so ein Kleidungsstück an der Garderobe, sondern das bleibt man dann. Das ist sozusagen etwas, was fast wie eine Art Berufung ist. Bleibt man auch immer Bundestagspräsidentin?
Nein, das ist eine Wahl. Ich habe einen Vierjahresvertrag.
In diesen 4 Jahren meine ich jetzt.
Wenn ich das Amt ausführe in der Leitung der Sitzung. Aber ich bin frei gewählte Abgeordnete zudem. Das ist was anderes.
Als was sind Sie heute hier?
Sie haben mich eingeladen als Präsidentin des Deutschen Bundestages. Und ich habe vorher auch kommuniziert, dass ich heute nicht zu Parteipolitik mit Ihnen spreche. Dass ich auch nicht zu Einzelnen, dass ich keine Haltungsnoten verteile, sondern dass ich für den Deutschen Bundestag heute hier bin.
Und
in der Gesamtheit.
Und wenn Sie dann zu der bekannten CDU-Veranstaltung gehen in Rheinland-Pfalz, über die wir gleich mal ein bisschen sprechen sollten, auf der auch Herr Gotthardt beispielsweise war, der Mann, der maßgeblich dieses rechtspopulistische Newsportal News finanziert. Wenn Sie dort sind, als was sind Sie dann da?
Ich bin als CDU-Mitglied und bin auch so angefragt worden, als CDU-Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz im Übrigen, was genauso meine Vorgängerin Frau Baas gemacht hat bei ihrer SPD, was Herr Lammert, was Herr Thierse gemacht haben. Ich bin frei gewählter Abgeordneter mit einem Wahlkreis. Ich bin direkt gewählt. Und das ist ja das Besondere einer Bundestagspräsidentin oder eines Bundestagspräsidenten. Und ich habe dort gesprochen über das Thema Meinungsfreiheit. Im Übrigen auch Herrn Gotthardt mitunter kritisiert, aber als Unternehmer auch gelobt. Und im Übrigen hat ja auch das Bundesverteidigungsministerium ist angetan von seiner Arbeit und hat ihm einen Auftrag erteilt. Also er ist ja IT-Unternehmer, Software-Unternehmer.
Das ist nicht der Punkt.
Ja, aber
das ist nicht der Punkt.
Nein, ich bespreche
Sie
das ja nur.
Sie sind die Bundestagspräsidentin und ich frage mich gerade, ob man das dann so sauber trennen kann. Dann sagt man, es ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt, wird überall ganz, ganz deutlich darauf hingewiesen, Sie sind als CDU-Bundestagsabgeordnete dort eingeladen, aber nicht als Bundestagspräsidentin. Das wäre ein bisschen so, als würde ich in meiner Freizeit oder was auch immer, oder auf Social Media Dinge posten, würde irgendwie, keine Ahnung, Putin grandios finden und würde sagen, das ist aber gar nicht böse gemeint und auch gar nicht offiziell gemeint, hat mit meiner Arbeit nichts zu tun, sondern das habe ich als Privatmann gepostet.
Naja,
dann würde ich immer sagen, das kann ich gar nicht, weil die öffentliche Figur, die ich bin, die kann ich absolut nicht trennen von der Privatperson,
die es natürlich auch gibt. Aber das wird jetzt unlauter, Herr Lanz. Weil
Warum?
Sie unterstellen jetzt gerade etwas, dass das was Unanständiges ist, wenn ich zu einem CDU-Sommerfest gehe, das bei einem Unternehmen stattfindet. Und Sie unterstellen, dass das gleichkommt, dass ich Putin gut fände. Ich könnte heute zurück...
Ja,
aber es ist ja so ein bisschen die Nähe jetzt gerade. Es war ja schon geschickt, Sie sind ja sehr schlau. Wenn ich da gesagt hätte bei dieser Veranstaltung, dass ich Demokratie ein bisschen schwierig finde und eigentlich müssten wir jetzt in eine andere Richtung gehen. Dann können Sie davon ausgehen, dass das ein Grund auch zu zurücktreten wäre.
Wurde ja auch gefordert.
Ja klar, dass die Linken das fordern, Entschuldigung. Das ist ja, Frau Baas wurde zum Rücktritt gefordert von der AfD. Also ich meine, dass das jetzt nicht überrascht, also ist doch klar. Aber um es nochmal klar zu machen, es gibt auch einen Bundeskanzler, der ist Parteivorsitzender. Das gab es bei der SPD, das gab es bei der CDU.
Sie haben es ja aus einem guten Grund zum Thema gemacht, Frau Klöckner. Sie haben ja gemerkt, dass es da ein Thema ist. Es gab ja vorher die Diskussion, ob Sie dort auftreten oder nicht.
Ja, aber nochmal, soll ich mir von Linken, von Grünen vorschreiben lassen, wo ich auftreten darf bei meiner CDU? Ich bin CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz gewesen.
Sie sind
und
jetzt
die
zweitwichtigste Frau in diesem, oder überhaupt die wichtigste Frau in diesem Land, was politische Ämter angeht. Es gibt den Bundespräsidenten, danach kommen direkt Sie, dann kommt erst der Kanzler. Um das mal klar zu machen.
Ist schon klar.
Also,
aber lieber Herr Lanz,
das ist ja ein ganz neuer
Move jetzt von Ihnen. Das heißt, dass eine Bundestagspräsidentin oder Präsident eigentlich auch nicht mehr Mitglied einer Fraktion dann sein dürfte.
Nein, weil das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber ich bin ja Bundestagsabgeordneter. Das heißt, ich habe einen Wahlkreis, der liegt in Rheinland-Pfalz.
Ich nehme ernst, was Sie die ganze Zeit gesagt haben, Frau Glöckner, wie wichtig Neutralität ist,
Dann haben Sie mir nicht zugehört.
Mit Blick auf Ihre Beamten.
Dann haben Sie mir nicht zugehört,
wie wichtig
lieber
es
Herr
ist,
Lanz.
Im Bundestag Ordnungsrufe sozusagen gleichermaßen nach links und rechts
jetzt,
zu verteilen.
Ja, netter Versuch. Aber jetzt nochmal, also ich raff das schon, was Sie hier gerade vorhaben. Denn es ist doch eines sehr klar. Es gibt eine Sitzungsleitung und Sitzungsführung. Da ist Neutralität gefordert. Es gibt das gleiche Recht und die gleiche Pflicht eines Abgeordneten. Da ist Neutralität gefordert. Da darf ich meine Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion nicht bevorzugen. Ich maßregle auch die Bundesregierung, wenn sie mit ihren Ministern da nicht sitzt. Aber ich bin auf der anderen Seite Abgeordnete aus dem Kreis Bad Kreuznach, Kreis Birkenfeld. Und ich handhabe es ganz genauso wie alle Vorgänger in diesem Amt. Und gehe auch zu Parteiveranstaltungen.
Also nochmal, der Veranstaltungsort war das Areal von Frank Gotthardt, der dieses Portal unter anderem finanziert. Und Sie haben dann, weil Sie die Polemik darum mitgekriegt haben, gesagt, jetzt sagen wir mal, die Taz, kennen Sie ja alle, auf dem linken Spektrum, die vertritt das sehr linke Spektrum, viel linker natürlich als das Medium, in das Herr Gotthardt investiert. Das ist genau die andere Seite, aber in der Methodik sind sich beide nicht sehr unähnlich. Würden Sie den Satz noch mal sagen?
Nochmal zu dem Areal, damit das auch die Zuschauer verstehen. Mhm. Das ist ein Unternehmen, das fast 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Sie sind Weltmarktführer in der Medizinsoftware. Mhm. Kaum ein Krankenhaus oder Arztpraxis kommt ohne sie aus.
Richtig.
SPD-Kollegen und viele andere gehen auch dorthin. Also, dass es eine Kontaktschuld gibt, das ist mir neu in der Demokratie.
Kontaktschuld.
Und dass ich dort bin, dass er war nicht der Gastgeber, sondern Gastgeber war die CDU Koblenz, die diesen Sommerempfang bezahlt hat. Mhm. Das ist gang und gäbe. Und ich habe über das Thema Meinungsfreiheit und Vielfalt gesprochen und das, was mich besorgt in unserer Gesellschaft und im Parlament. Wir haben eine Polarisierung. Das, was im Parlament passiert, passiert auch in Medien. Und das habe ich beschrieben, die Blockbildung der Medien. Es gibt linke Medien, es gibt rechtsausgerichtete Medien mit Lieblingsfeinden, die sie bearbeiten und auch mit Lieblingsklientelen. Und das in der Beschreibung, man kann ja anderer Meinung sein, Herr Lanz. Man kann ja wirklich anderer Meinung sein, das ertrage ich auch. Aber darüber mal nachzudenken, welche Blockbildung nicht nur bei Parteien, sondern auch bei Medien stattfinden, das ist zumindest mal eine Überlegung wert. Man kann sich auseinandersetzen mit Argumenten, aber mit moralischem Canceln von Personen, davon halte ich nichts.
Warum sagen Sie das jetzt so? Moralisches Canceln von Personen. Das sagen Sie häufig so. Sie sagen, da geht es um irgendeine ominöse Moral. Welche Art von Moral ist das? Da geht es doch nicht um Moral.
Naja,
es geht
doch um
die
Frage.
Nein, es geht um die Arbeitsweise von Kollegen. Ich teile vieles davon nicht, aber ich respektiere, was die Kollegen der Taz da beispielsweise jeden Tag machen.
Ich respektiere das auch. Also nochmal, jeder darf mich auch kritisieren.
Das ist zunächst mal einfach nur gutes Handwerk. Und natürlich haben die eine Weltanschauung, eine Sicht auf die Dinge, die relativ weit links verortet ist, gar keine Frage. Aber die Taz ist doch keine Zeitung, die hetzt, die geifert, die versucht, Stimmung zu machen. Oder sehen Sie das anders?
Ich muss heute nicht über die Taz reden. Es gibt genauso die Taz wie auch andere.
Nein, aber Sie haben es miteinander verglichen, Frau Klöckner.
Ich habe beschrieben, lieber Herr Lanz, dass es eine Blockbildung gibt. Das kann man nicht leugnen. In den Medien auch eine, doch, dass es eine Blockbildung bei den Medien gibt.
Also Sie haben
und
gesagt,
dass es auch eine ähnliche Methode ist, dass man ein Lieblingsklientel hat und auch ein
Feind haben
Gegner
Sie es genannt.
Hat,
Sie haben gesagt,
Gegner
Feind.
Hat.
Ich würde immer Methode, für die Kollegen nochmal, ich muss die nicht in Schutz nehmen, aber die Taz hat doch keine Feinde. Die hat vielleicht Gegner, die hat politische Akteure, an denen sie sich vorzugsweise abarbeitet.
So, und dass sie da auch übers Ziel hinausschießt, wie auch andere, sieht man, dass man auch mal einen Prozess zum Beispiel verliert. Und insofern nochmal, das ist erlaubt in der Demokratie. Genau diese Bandbreite ist erlaubt. Und dort, wo Volksverhetzung ist, da schreitet man ein. Und das zu beschreiben, und da sind wir doch wieder beim Anfang, was Sie vorhin gesagt hatten, Stichwort, welche Sorge wir uns um die Demokratie machen. Wir haben auch verlernt zu diskutieren und auch eine andere Meinung zu respektieren. Und ich muss ja nicht das teilen, was ein anderer sagt. Ich muss aber tolerieren, dass jemand mich auch kritisiert. Das gehört alles mit dazu. Aber dennoch ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur um Bekenntnis, Gesinnung geht, sondern ums Argument geht. Und dann kann man sich ja mehr miteinander auseinandersetzen mit den Argumenten. Dann kann man sagen, mich überzeugt das Argument nicht.
Das hier, kennen Sie das?
Das war ein Retweet und da ging es bei dieser Debatte ging es um das Thema Migration.
Richtig.
Und das war mein Punkt, warum ich das retweetet habe. Es ging um das Thema Migration, es ging um das Thema unserer Gesellschaft. Und da habe ich Friedrich Merz zugestimmt. Und das ist der Punkt. Und das habe ich nicht geschrieben. Ich habe es retweetet.
Da oben steht, die Mehrheit sieht es anders. Insbesondere der zweite Teil ist der, der mich interessiert. Merz macht Dunja Hayali fertig. Fertig. Und wir reden hier den ganzen Abend darüber, dass die Polarisierung so hart geworden ist, dass wir auf unsere Wörter aufpassen müssen, dass wir zusehen müssen, dass wir diese Mitte irgendwie beieinander halten. Dann steht da so ein Satz, Merz macht Dunja Hayali fertig. Und die Bundestagspräsidentin retweetet das.
Ich habe es nicht als Bundestagspräsidentin. Und im Übrigen, um es kurz noch mal zu sagen, was? Sie haben wahrscheinlich die Debatte gesehen, oder? Haben Sie den Ausschnitt gesehen?
Und das war sehr polarisiert. Und das
war ja sehr polarisiert. Und der Kanzler hat sehr deutlich gemacht, wie er zur, im Übrigen, wie ich das auch so sehe. Und mir geht es um diese inhaltliche Debatte, um das Thema Migration. Und das ist mein Punkt,
Frau Klöckner,
den ich gemacht habe.
Nee, da geht's tatsächlich nicht mehr um den Inhalt. Da geht's um das Gefühl. Da geht es um die Form, da geht es um die Haltungsnoten. Ich habe das Gespräch gesehen, ich habe mir das auch nochmal in Vorbereitung auf die Sendung mehrfach angesehen. Friedrich Merz sagt, da geht es um den Nachzug von Familien in Sachen Migration. Und Dunja Hayali sagt, bringt das Argument und sagt, naja, also man könnte doch auch sagen, wenn Menschen ihre Familie nachholen können, dann hilft das bei der Integration. So, dann sagt Friedrich Merz, das ist auch völlig in Ordnung. Bei denen, die bleiben dürfen, können wir darüber reden. Aber bei denen, denen wir keinen Schutz geben, werden wir das definitiv nicht machen. Das ist das ganz einfache Ding. Dunja Hayali, auch die muss ich hier nicht verteidigen. Aber genau dieselbe Frage hätte ich möglicherweise auch gestellt. Und vielleicht auch nur deswegen, um klarzumachen, man kann das Ding auch ganz anders sehen, als es der Kanzler sieht. Dialektik.
Also
das ist der Job.
Das finde ich ja
super.
Das
ist der Job von Journalismus.
Aber sie hatte etwas unterstellt, was er klargestellt hat. Im Übrigen, da ging es noch um ein paar mehr Fakten. Da ging es auch noch um ein paar Zahlen. Und darum
aber es war doch ein gutes Gespräch.
Und darum ging es mir. Und ich fand die Antwort des Kanzlers richtig.
Sie sind Bundestagspräsidentin. Merz macht Dunja Hayali fertig.
Mir ging es um den Inhalt der Migrationsdebatte. Und da fand ich, und deshalb habe ich das retweetet, weil ich die Antwort des Kanzlers, das ist ja ein Reel, ist ja ein Video, was da abgespielt wird. Und das fand ich richtig vom Kanzler. Und deshalb habe ich das retweetet.
Da geht es um eine Haltung, ne?
Es ging mir um die Haltung des Bundeskanzlers zur Migration.
Nee.
Und das, ja, ich, nein, da Sie können mir, ja, Sie können mir jetzt nicht unterstellen, worum es mir ging.
Dann sieht ja jeder, was da steht.
Lieber Herr Lanz, mir ging es um das Video. Sie zeigen ja jetzt nicht das Video, was der Kanzler gesagt hat.
Nein, mir geht es um diesen Sound.
Ja, Ihnen geht es darum, aber ich sage Ihnen jetzt, Sie fragen mich
doch.
Und ich habe Ihnen gesagt, worum es mir geht.
Wir haben gerade den ersten Teil der Sendung uns sehr ausführlich darüber unterhalten, wie sich die Atmosphäre in dieser Gesellschaft entwickelt hat. Und dass wir uns bitte nicht gegenseitig fertig machen. Wir machen uns nicht fertig, sondern wir stellen uns Fragen, wir tauschen Argumente aus. Mal gewinnt der eine, mal gewinnt der andere. Alles gut. Und danach trinken wir vielleicht zusammen wieder ein Bier oder ein gutes Gläschen Wein. Aber wir machen keinen fertig. Wir machen in der Schule keinen fertig. Wir machen in der Talkshow keinen fertig. Wir machen keine Leute fertig. Ich freue mich auch nicht, wenn irgendjemand fertig gemacht wird. Das ist doch nicht die Haltung, mit der wir durchs Leben gehen sollten.
Das ist auch nicht meine Haltung.
Und das ist Amerika, verstehen Sie?
Also jetzt lassen Sie mal die Kirche auch im Dorf.
Ja, okay.
Also es ist Amerika, wenn wir jetzt damit...
Ja, apropos Kirche.
Kommen wir zum Osterinterview.
Ja, halte es für nicht immer sinnvoll, wenn Kirchen glauben, eine weitere NGO zu sein, die sich zur Tagespolitik äußern sollte. Man kann für Tempo 130 sein, aber ich weiß nicht, ob die Kirchen dazu etwas schreiben müssen. Warum sagen Sie sowas von Ihnen?
Weil das meine Meinung ist und weil mich ein Journalist, ein Kollege von Ihnen... Nein, ich bin Kirchenmitglied. Vielleicht sagen Sie auch mal als Katholikin.
Ich weiß das.
Nein, aber ich...
Frau Klöckner, wissen Sie,
Ich bin Kirchenmitglied. Ich bin Katholikin,
ja.
Bin getauft, bin studierte Theologin und bin sehr aktiv auch in meiner Kirche gewesen und zahle Kirchensteuern. Und wenn mich ein Journalist fragt zu Ostern, Frau Klöckner, was meinen Sie, warum verlieren die Kirchen immer mehr Mitglieder? Dann habe ich erst mal gesagt, wir auch als Parteien. Und das liegt wohl daran, dass wir die Menschen nicht erreichen. Und dann hat er gefragt, warum erreicht die Kirche die Menschen nicht? Ich meine, das ist ja auch alles verkürzt, was wiedergegeben wird. Warum erreicht die Kirche die Menschen nicht? Das ist schon so ein Punkt, die Orientierung eben, gibt mir Kirche Orientierung im Leben bei den wichtigen Fragen, zum Anfang und Ende des Lebens oder kriege ich, wie geschehen, ein Schreiben der Kirche zu Verkehrsregeln? Das kann man machen, das ist erlaubt. Aber ob es die Relevanz hat, dass jemand in der Kirche bleibt, um Kirchensteuern zu zahlen, das ist die Frage. Und selbst Papst Franziskus, der ja verstorben ist, hat in einer seiner Pfingstpredigen gesagt, Kirche wird keinen Bestand haben, wenn sie eine weitere NGO ist.
Könnte man einwenden und sagen, selbstverständlich ist die Kirche eine NGO, die größte in Deutschland. Was denn sonst?
Eine NGO,
Nichtregierungsorganisation. Was denn sonst?
Der Vatikanstaat hat schon ganz eigene Regeln, ist auch ein eigener Staat.
Also, aber in Deutschland ist die Kirche ist eine Nichtregierungsorganisation.
Nein, die Kirche gehört schon noch zum Vatikan und die Kirche ist schon dem Kirchenrecht aus Rom auch unterstellt.
Darf ich noch mal fragen, Sie als Theologin, Frau Klöckner, das würde mich interessieren. Also würden Sie sagen, die Kirche darf sich nicht zu tagespolitischen Dingen einlassen?
Natürlich darf sie das. Natürlich darf sie sich
aber nicht zum Tempolimit?
Natürlich darf sie
sich... Darf sie zur Migration sich äußern?
Herr Lanz, die Frage ist gewesen, warum ich glaube, dass Kirche, was evident ist, Kirchenmitglieder verliert.
Aber Sie wissen ja, warum Sie dieses Wort NGO benutzen. Das ist auch so ein Triggerwort geworden.
Bei mir ist es kein Triggerwort. Wenn es bei Ihnen eins ist, bei mir ist es kein Triggerwort.
Also NGOs haben das kann ganz objektiv, das Wort NGO spielt, wenn es um Kulturkampf geht, eine sehr, sehr große Rolle.
Das ist ja die Frage, wer Kulturkampf definiert. Aber NGOs haben Einzelthemen tagespolitischer Art. Und es ist im Übrigen wichtig, dass es NGOs gibt, im Übrigen, die wir auch einladen zu Anhörungen bei Gesetzesvorhaben. Aber wenn Kirche sagt, ich will in die Tagespolitik einzeln reingehen, dann ist es genauso wie bei Parteien, kann man abgewählt werden. Und das, die Debatte der Metaebene, der Transzendenz, beschäftige ich mich mit den großen Fragen des Lebens, die jetzt nichts mit einem Tempolimit zu tun haben. Kirche kann sich zu allem äußern. Aber es ist auch gut, wenn sie etwas erreicht, wo jemand sagt, ja, auch Klimaschutz ist wichtig, aber es wird auch keiner wegen der Solarpanel auf dem Kirchendach in den Gottesdienst gehen. Es ist gut, wenn es das gibt, aber dann kann ich auch in die Turnhalle gehen. Sondern es muss ein Mehr geben, ein Add-on geben. Und das ist der Punkt. Und ich meine, wenn ich als Theologin dazu, als gläubige Christin dazu befragt werde, das ist ja umgekehrt so, als wenn Sie sagen, ich dürfte mich als Mitglied dieser Kirche gar nicht dazu äußern, was mich besorgt in meiner Kirche.
Aber natürlich hat das ist ja den ganzen Abend schon mal ein Punkt. Als Bundestagspräsidentin hat das natürlich
ein... Ich bin kein politisches Neutrum, Herr Lanz. Bin kein politisches Neutrum, sonst würden Sie mich hier auch nicht einladen. Sonst würden Sie mir auch diese Fragen hier nicht stellen. Ich bin Mitglied einer Kirche, ich bin Mitglied in Vereinen, ich bin Mitglied einer Partei, einer demokratischen Partei. Und ich stelle mich Diskussionen. Und ich glaube, man kann immer anderer Meinung sein, aber der andere kann ja begründen, warum er so sieht. Entweder überzeuge ich den einen oder anderen oder nicht. Und Herr Voskuhle zum Beispiel hat jüngst genau das Gleiche gesagt. Und mir haben einige Bischöfe geschrieben, die sich bedankt haben, dass ich diese Debatte auch führe. Weil genau das sei zurzeit auch ein Problem der Kirche in Deutschland. Ob ich richtig liege, den Anspruch habe ich ja gar nicht. Aber dass man eine Debatte anstößt. Im Übrigen, Wolfgang Schäuble hat darüber einen Aufsatz geschrieben.
Ich weiß. Allerletzte Frage. Das heißt, Sie würden sagen, all die, und es gibt wirklich unzählige Stücke mittlerweile, die sich sozusagen mit der Frage beschäftigen, ob sie neutral genug agieren auf dem Posten, auf dem sie gerade sind. Die haben alle nicht recht? Oder haben die irgendwo auch einen
Punkt? Das ist mir zu pauschal. Wer sind alle? Ich mache nie alles richtig. Sie nicht, die Kollegen nicht, Vorgänger auch nicht. Also wir sind Menschen, wir sind fehlerbehaftet und es gibt auch Einsichten im Prozess. Nur mal ein Beispiel, wir im Präsidium, also meine Stellvertreter und ich, wir machen jede Woche eine Nachbesprechung unserer Sitzungsleitung, wo wir das Gefühl haben, waren wir da gerade gerecht, haben wir da zu schnell agiert, sollen wir uns das Protokoll noch mal geben lassen. Demokratie ist auch kein Fertighaus, es ist auch nichts Statisches und wir haben ein Parlament, wie wir es noch nie hatten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und da einen Weg zu finden, meine Aufgabe als Präsidentin ist es, dass wir ein Regelwerk haben. Wir können das, wie gesagt, ändern. Und wir werden, und wir haben es ja, mit einer Geschäftsordnung der größten Reform seit 40 Jahren, der größten Reform, da haben wir uns selbst auferlegt, die Ordnungsgelder, die Strafen zu erhöhen. Wir haben uns selbst auferlegt, dass die Präsidentin und Vizepräsidenten mehr selbstbestimmt auch entscheiden können in der jeweiligen Situation aufgrund des Kontextes. Wir haben selbstbestimmt, dass die Bundesregierung mehr gefragt werden kann und dass wir in aktuellen Stunden auch uns mit Redezeit auch beschränken. Also ich will es nur noch mal einordnen. Wir sind alles Menschen, die eine Haltung haben und eine Überzeugung haben. Und wenn man ein Amt ausführt, das heißt eine Sitzung leiten, dann gibt es klare Regeln. Und da muss man neutral sein.
Okay. Freue mich sehr, dass Sie wie immer kämpferisch Ihre Position gehalten haben. Hoffe, wir haben demnächst mal wieder Gelegenheit dazu.
Ich lade Sie gerne in den Deutschen Bundestag ein, auf die Besuchertribüne.
Ich war da schon mehrfach und ich muss auch sagen, ich habe Respekt vor all denen, die da sitzen und die sich das auch antun, muss man es ja mittlerweile schon nennen, weil es ist hart, was sie da teilweise ertragen müssen und die dennoch immer einfach unbeirrt weitermachen, muss man tatsächlich sagen. Es gibt viele gute Leute da in der ersten Reihe und auch in der zweiten. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.